Hallo, schön, dass ihr reinhört. Herzlich willkommen bei Alles auf Anfang. Mein Name ist Ilka Petersen und bei mir geht es natürlich auch heute um einen Neuanfang. Es geht darum, ja, den Mut zu haben, so das eigene Leben nochmal ganz neu zu gestalten, um glücklicher zu sein, um zufriedener zu werden. Und dafür dann natürlich auch den Job zu ändern, die Beziehung oder, wie heute, die ganze Identität. Alles auf Anfang. Ja, und das wird heute ein ganz besonderes Interview, denn ich würde sagen, ja, mehr Neuanfang geht eigentlich gar nicht. Herzlich willkommen, Helen Sophie Lange.
Ich danke. Herzlich willkommen.
Du, sag mal, hast du alles? Also Kaffee habe ich dir hingestellt, Tee?
Dann nehme ich einen Tee.
Okay. So, Helen, bevor wir richtig ins Eingemachte gehen, wirst du sagen, ich habe noch ein paar Schlagzeilen für dich vorbereitet. Ich würde ganz gerne dich einmal noch mal vorstellen, damit alle Zuhörerinnen und Zuhörer so ein kleines Bild von dir haben. Als Thomas machte er Karriere bei der Bundeswehr. Ein Oberleutnant mit Frau und Kind. Auf dem Papier alles perfekt. Extreme Männlichkeit nach außen ließ die Frau innen nicht verstummen. Eine OP veränderte sein Gesicht und seine Sicht auf die Dinge. Aus Thomas wurde Helen Sophie. Passt das alles so?
Sehr gut zusammengefasst mit vielen Lücken.
Ja.
Das ist natürlich ein steiniger und langer Weg.
Das glaube ich dir.
Ja, mit vielen Konflikten, inneren wie äußeren.
Vielleicht fangen wir mal an, dass wir das von hinten aufrollen. Dass wir über deine Kindheit sprechen. War das denn so, dass du dich von Anfang an in deinem Körper irgendwie nicht wohl gefühlt hast? Wobei, als kleines Kind hat man ja noch gar kein Gefühl für seinen Körper, ne?
Doch, aber ja? Es ist nicht geschlechtlich. Also ich habe immer gedacht, bei mir fing das mit der Pubertät an, wo Sexualität und Körperbewusstsein und Körperlichkeit mehr eine Rolle spielt. Jetzt bin ich auf dem Stand, dass das schon im Vorschulalter Thema war. Und das Resultat dieses Themas war, dass ich, so vermute ich es, weil meine Erinnerungen schützen mich vor den Qualen, dass ich in einer Verschickungskur, damals hat man das ja gemacht, ne? Ich
war also diese Landverschickung, ne?
Ja, genau. Man sah mich klein, schmächtig, blass, also entsprach nicht eines knuffigen, kräftigen Jungen, also musste die Person gestärkt werden. Und ich vermute stark, dass ich eigentlich da schon, ohne es bewusst zu wissen, diese Weiblichkeit in mir trug. Und das wurde mir dann auf der Kur zum Verhängnis. Also ich wurde da ausgegrenzt, ich sag mal auch körperlich misshandelt von den anderen Jungs, weil ich war ja anders. Ich gehörte nicht dazu.
Was heißt denn anders? Also warst du eher ruhiger, zurückgezogen? Ich meine, das ist man doch als Junge auch. Also weißt du, was ist der Unterschied?
Naja, ich glaube, das ist viel subtiler. Selbst diese kleinen Würmchen in dem Alter haben schon ein Bild von Mann und Frau im Kopf. Das, was sie vorgelebt bekommen. Und dem entsprach ich nicht. Mhm. Ja. Und diese Haudegen, die sich raufen, knuffen, dies und das, passte in das Bild, das, was quasi als männlich vorgelebt wurde. Die Rabauken. Und da war ich feinfühliger, sensibler, schüchterner, zurückgezogener, stiller. Und na, es dauert nicht lange, bevor dann man sich beschließt, zumindest gab es da einen Redelsführer, so meine Erinnerung, der das dann als willkommenes Opfer aufgreift. Also auch nicht bewusst jetzt mit der Thematik Transphobie, sondern einfach, da ist jemand anders.
Und du bist zurück, dann kam die Pubertät, du hast gemerkt, dieser Wunsch, in einem anderen Körper zu leben, ist der wächst, oder? Wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, vorher ist noch was anderes passiert. Also ich habe mir dann verboten, weiblich zu sein, ohne zu wissen, dass ich weiblich sein wollte. Und ich habe wirklich angefangen, Dinge zu tun, die Jungs tun. Ne? Und ich habe angefangen mit Soldaten und Panzern zu spielen, weil das war männlich. Punkt. Das machen keine Mädchen. Also es war es nicht ungefährlich. Also
in
war,
dem Alter schon? Bist du
ja,
da so gegangen?
Ja.
Okay.
Ohne aber es zu wissen. Und,
ja.
Und mein Freund, der Heiko, der hat den Modellbau betrieben, technisch. Und dann habe ich gedacht, oh ja, toll, auch. Habe da auch mit angefangen, Schiffsmodellbau und so. Also ich habe wirklich versucht, das Männliche zu finden und zu sozialisieren.
Und was hat sich dann verändert, als du als die Sexualität in dein Leben kam in der Pubertät?
Die Irritation, dass meine sexuellen Gedanken und Vorlieben nicht mit meinem Körper übereinstimmten. Das passte nicht. Also das war eine totale Irritation.
Wie bist du dann mit dieser Irritation umgegangen? Also was hat das mit dir, also diesem ja, jungen Thomas in Anführungsstrichen, gemacht?
So ein Reiz auf Gefahr. Also unbewusst, das Leben ist nicht lebenswert, also kann ich Risiko eingehen. Mhm. Eine hohe Risikobereitschaft. Und andererseits dann auch diese Ambivalenz, ja, ich will meinen Körper schützen und ich will mich schützen. Und vielleicht war ich risikofreudiger als andere Jungs. Mhm. Und wenn mir was passierte, war es ja eh egal, ist eh männlicher Körper, macht ja nichts aus.
Sag mal, du hast dann mit 17 einen Artikel im Stern gelesen.
Ja.
Du wusstest ja, das ist ja auch, das muss man sich immer mal vorstellen, weil heute kannst du im Internet einfach nachgucken, du kannst dir was anlesen, du kriegst Adressen, an die du dich wenden kannst. Ja. Das ist was ganz anderes.
Es gibt Einrichtungen, die beraten sind und unterstützen.
So viel, genau. Ja, ja. Aber damals, wenn ich mir das vorstelle, du hattest ja gar keine Möglichkeit.
Und keine Vorstellung.
Und genau, und du wusstest gar nicht, was mit dir los ist. Ne?
Naja, es ging wohl erst in die Richtung von Travestie. Also ich dachte ja, okay, ich will mich wohl als Frau verkleiden und das ist verpönt und das ist schrecklich und das darf man nicht und das ist Scham und das sind ganz schlimme Leute. So, und es gab erstmal nichts anderes. Und dann war der Sternartikel hatte das sogar auf der Titelseite, da war, fand ich recht amüsant, dass das schon zu sehen war. Also da war ein Torso, also Beine, Arme, Kopf waren nicht mehr auf dem Bild drauf, aber ein Torso mit einem männlichen Geschlechtsteil und weiblichen Brüsten. Mhm. Und ich guckte das an und dachte, das kann nicht wahr sein. Was ist das?
Und also, das war jetzt so in den 80ern, ne?
Genau, ja. Auf einer Familienfeier. Meine Schwester hatte den Stern abonniert. Und dann habe ich dann während der Feier, Familienfeier, versucht, möglichst heimlich, also auch umgeschlagen, dass niemand das Titelblatt sieht, den Artikel so zu lesen. Und habe mich vertieft, ja. Und habe das erste Mal damals halt mit der Begrifflichkeit Transsexualität mit dem Thema konfrontiert gesehen.
Aber das muss doch auch erleichternd gewesen sein, dass man dann liest, okay, ich kann greifen, was mit mir los ist.
Ja und nein, weil damals das Thema ja auch in Richtung Rotlichtmilieu, Prostitution zu sehen war. Also diese Menschen, man muss sich vorstellen, diese Offenheit unserer heutigen Gesellschaft ermöglicht es ja, dass Transmenschen ein bürgerliches Leben leben können. Das war ja damals nicht. Sobald man diesen Weg ging, war man ausgegrenzt, außen vor. Und niemand stellte einen ein. Niemand hatte Verständnis für die Situation. Und für viele blieb einfach die Prostitution übrig, um zu überleben. Und das war für mich der Schritt, den ich nicht gehen wollte. Und dann habe ich gesagt, was nützt es mir, wenn ich weiß, was jetzt los ist? Weil das Resultat, das Endergebnis, wenn ich meinen Körper angleiche. Und da waren ja die geschlechtsangleichenden OPs noch nicht so fortgeschritten. Mhm. So dass also tatsächlich diese Mischform, wie so ein Zwitter, Brüste und männliches Glied, das Resultat wären, mit dem Endeffekt sozial, gesellschaftlich ausgegrenzt zu sein. Mhm. Und ja, da habe ich gesagt, das ist interessant, aber nicht das, was ich möchte. Also es war auch so der Glaube, man kann es ja eventuell wegbekommen. Wenn es mehr Männlichkeit gibt, dann ist für die Weiblichkeit kein Platz.
Und dann hast du dich dazu entschlossen, nach dem Abitur zur Bundeswehr zu gehen. Also das begründet es wahrscheinlich, ne, was du gerade sagtest. Dann viel mehr Männlichkeit ist für die Weiblichkeit kein Platz, oder wie?
Das war mit ein Grund, ja. Es sollte schon so männlich wie möglich sein und ich hatte es geschafft, in die Pilotenlaufbahn zu kommen. Das heißt, ich habe mich beworben als Offizier und Pilot. Und die haben dann gesagt, ja, wir brauchen einige Leute, sie passen ins Profil, also kommen Sie.
Und war das dann so bei der Bundeswehr, dass jeder gedacht hat so, ach, da kommt der Thomas, gestandener Typ hier.
Ja, so. Nicht ganz. Also als ich dann zum Beispiel Offizier war und einen Transportzug geführt habe, da war das schon komisch. Mein Büro hatte Pflanzen. Das war nicht üblich. Ich hatte eine Duftlampe. Also es war schon exotisch. Also ich glaube, in die Richtung hat niemand gedacht. Mhm. Das war schon, ja, ich war absonderlich, ich war komisch, ich passte nicht so richtig in das Bild des Offiziers, aber dass man damit die männliche Rolle in Frage gestellt hat. Das war nicht, es war dann eher so, naja, für Mann ein Weichei. Ja? Mhm. Und andererseits, da gab es einen Marsch und dann konnte einer nicht mehr, dann habe ich das Gepäck von ihm vorne raufgeschnallt und bin dann weitergelaufen. Wir hatten dann so einen Stellvertretenden-Kommandeur, das war ganz amüsant, der hatte dann kurz vor der Kaserne mein Gepäck abnehmen wollen. Ich sag, nö, wir sind ja fast da. Nee, sagt er, ne. Und es ist jetzt ein Befehl, gibst das Gepäck ab, damit er mit den zwei Gepäcken an der Wache ankommt.
Oh,
ja.
Nein.
Und geschleppt habe ich es aber die ganze Zeit. Aber das macht natürlich auch die Runde.
Ja, klar.
Und das passte dann nicht mehr mit dem Bild. Er komischer Leutnant. Aber Weichei passt auch nicht mehr. Das war überhaupt nicht präsent in der Truppe, dass es solche Menschen gibt.
Du hast ja auch während der Zeit, was jetzt wieder in dieses Bild passt, ne, dass alle anderen gedacht haben, irgendwie passt der nirgends rein,
ja.
Aber irgendwie, ne, der ist auch hart im Nehmen und zieht das durch und ist sympathisch. Du hast geheiratet.
Genau.
Das war auch in der Zeit.
Genau.
Was hat dich denn zu dem Schritt bewogen, zu heiraten?
Ja, also immer die Suche danach, was fehlt mir noch, um letztendlich die Frau wegzubekommen. Und ja, das waren dann alles Versuche, die Vorstellung auch der Gesellschaft zu erfüllen, also auch meiner Eltern und all das, damit das endlich mal aufhört. Weil es war ja auch so eine Tortur. Das war, wie soll ich sagen, man verteufelt sich denn, man schämt sich, es ist so viel Scham dabei gewesen. Dann hat man Frauenklamotten gehabt, dann hat man sie wieder weggepackt und weggeschmissen und dann nach was weiß ich, ein Jahr oder ein halben Jahr doch das eine oder andere wieder geholt. Es war ein ständiges Auf und Ab.
Wenn du sagst, du hast dann auch immer mal wieder dann wieder Frauenkleider angezogen, dann wieder weggetan, war das während der Ehe auch so?
Ja.
Und hast du damit mit deiner Frau drüber gesprochen damals?
Versucht. Und versucht und das war dann, um Gottes Willen, nein, ich will davon nichts hören und überhaupt. Und dann dachte ich mir, okay, das war's dann. So. Und dann war für mich das erklärt, also da ging es nicht weiter. Sie hätte ja akzeptieren müssen, dass da etwas ist oder ein Bild existiert, was sie so nicht sieht oder wie sie mich nicht sehen wollte.
Wie sie dich ja auch vor der Hochzeit wahrscheinlich nicht kennengelernt hat. Oder wahrscheinlich
nein.
Vor der Hochzeit hast
nein.
du nichts gesagt.
Nein,
ne?
Nein.
Wie war das dann, als euer Kind zur Welt kam? Weil ich finde immer, wenn ein Kind in die eigene Welt kommt, das verändert so viel. Hat es bei dir auch viel verändert?
Ich dachte, jetzt ist alles gut, weil ich habe mir sehr ein Mädchen gewünscht und es ist auch ein Mädchen geworden. Und ich habe gedacht, jetzt ist all meine Weiblichkeit in diesem kleinen Würmchen. Und ich sehe, wie da eine Frau heranwächst und alles gut. Und es hat ja auch erstmal geholfen. Und ich habe dann auch ganz viel mütterlicher Rolle übernommen. Also ich habe, wenn es geht, sie getragen in so einen Tragerucksack vor der Brust. Und wir hatten auch ein sehr intensives, inniges Verhältnis, also bis zum dritten Lebensjahr, da hab ich mich ja getrennt. Das war dann eine sehr schmerzvolle Geschichte, weil ich mich ja dann nicht nur von meiner Partnerin, sondern auch von meiner Tochter getrennt habe.
Warum damals, habt ihr euch getrennt?
Weil ich wahrscheinlich, ja, weil ich fremdgegangen bin. Also ich habe dann jemanden kennengelernt, der von meiner weiblichen Seite wusste und fatalerweise gesagt hat, es ist okay. Und ich so, was, wie, okay. Und das war eine Verführung pur. Und dann kam irgendwann die Einschränkung, ja, aber nicht in der Öffentlichkeit. Ne? Also soll ja nicht der soziale Status und der, wie auch immer das Ansehen als solches, das gefährdet werden, aber...
Also eine Frau, die dich kennengelernt hat als Mann und der hast du dich geöffnet und sie hat gesagt, okay, ne, du kannst bei mir was auch immer du möchtest ausleben.
Genau. Und da war ja auch für mich der erste Schritt getan, dann mit der Hormontherapie anzufangen. Das heißt, also meine Partnerin hat dann akzeptiert, dass mir weibliche Brüste wachsen. Und das war natürlich ein Reiz. Also den konnte ich nicht widerstehen. Und es führte dann halt, ich sag mal, zum Ehebruch und zur Trennung.
Ja, nach der Trennung von seiner Frau hat Thomas angefangen, Hormone zu nehmen. Und sein Körper begann dann natürlich sich zu verändern. Er wurde immer weiblicher, er bekam Brüste, Stimme und Haarwuchs veränderten sich auch.
Themen wie Zellulitis oder die Regel sind für mich ein Simmel von Weiblichkeit und finde ich toll und würde es gerne haben. Jede Frau sagt,
könntest du gern von mir kriegen.
Genau.
Das ist wirklich fair, ehrlich gesagt.
Jede Frau sagt das. Jede Frau
ja,
sagt das.
Das glaube ich dir.
So.
Aber sag mal, mit diesen Hormonen, also jeder kennt das ja, dass wenn irgendwie die Hormone nicht ganz im Einklang sind, dass da auch im Kopf einiges los ist.
Als ich dann entschieden habe und dann wirklich regelmäßig in der ausreichenden Dosis Hormone genommen habe, war das eine zweite Pubertät und das war hart.
Du hast dann auch die Bundeswehr verlassen, weil dein Wunsch, als Frau zu leben, immer größer wurde.
Ja, man kann aber allerdings nicht so kündigen. Wenn ich gekündigt hätte, hätte ich dann...
Warst ja verpflichtet auch.
Ne? Genau. Mhm. Dann kam die Wiedervereinigung. Ich habe immer gesagt, die kam meinetwegen, weil es gab so viele Soldaten plötzlich, weil Ost und West zusammen, das passte nicht. Es musste reduziert werden. Es wurden Truppen aufgelöst, unsere Heimat auch. Dann habe ich gesagt, ich gehe mit der Einheit und dann... Weil die anderen mussten gucken, wo sie dann untergebracht werden wollten. Und ich habe gesagt, ja, dann gehe ich.
Also die Wiedervereinigung war auch deine Chance, aus der Bundeswehr rauszugehen.
Früher, genau.
Ja, du hast danach als Pädagoge bei der Jugendhilfe gearbeitet. Und dann kam ja dein Wendepunkt, ne? Also dein Alles-auf-Anfang-Moment. Du hast gesagt, jetzt lebe ich offen als Frau, eben ohne Wenn und Aber. Was ist dir damals durch den Kopf gegangen?
Ich habe zu diesem ganzen Scheiß keinen Bock mehr, weil ich versuche ja ständig, auch die anderen glücklich zu machen, damit ich akzeptiert werde. Ich will es nicht mehr. Meine Tochter wird 18. Das war auch so ein innerer, vielleicht auch ein innerer Plan. Ich habe mir immer gedacht, wenn ich als Frau lebe, dann soll meine Tochter 18 sein. Weil als Kind sich damit auseinandersetzen, konnte ich mir schwer vorstellen. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt mache ich das. Kurz vor Weihnachten. Weihnachten ist eh versaut und ich gehe den Schritt mit aller Konsequenz.
Ja, eine Konsequenz war ja dann auch, dass dein Arbeitgeber bei der Jugendhilfe dir kündigen musste. Warum?
Dann hat er aber Probleme bekommen vom Jugendamt. Wenn diese Person in ihrer Einrichtung arbeitet, dann belegen wir sie nicht mehr. Und er war abhängig von dem Jugendamt.
So. Und diese Person heißt, weil du eine Transfrau bist?
Genau. Oder was? Und man hatte die Angst, dass ich als Betreuer oder Betreuerin, die ja eine enge Bindung und Beziehung zu den Kindern hat, als Vorbild dienen könnte. Und das ist so fatal, weil da ist so ein Unverständnis von Trans-Menschen da, weil das macht man nicht, weil man irgendjemand gefallen möchte oder toll findet, weil das ist ja so rudimentär. Es stellt ja alles von einer Person auf den Kopf. Da war so einfach Unverständnis da. Und er sagte, ich muss dich kündigen, weil ich gefährde, wenn ich dich hier weiter beschäftige, die Einrichtung.
Das muss dich doch ungeheuer wütend gemacht haben, oder?
Ja, was hätte ich denn dann für eine Alternative? Also es gab entweder nur aushalten oder umbringen. Mhm. Also doch, und deswegen hält man es aus. Es war einfach dann so eine ist jetzt auch egal Haltung. Also komme, was wolle. Alles, was vorher gewesen ist, war irgendwie nur Krampf, war irgendwie nur Qual, irgendwie nur Kompromisse, wo ich mich immer wieder selbst geleugnet und verkauft habe. Und wenn ich jetzt schon untergehen muss, dann wenigstens so, wie ich es möchte. Und dann wurde ich halt gekündigt. Dann hat das ja auch finanzielle Auswirkungen, wobei ich eine gute Abfindung, weil ich schon so lange da war, bekommen habe und konnte da meine Gesichts-OP bezahlen. So, ich habe mir immer vorgestellt, nicht mit diesem Gesicht rumzulaufen, weil das war doch schon relativ männlich und ich möchte nicht als verkleideter Mann wahrgenommen werden. Irgendwie weiblicher. Und dann habe ich gesagt, ich habe das, irgendwann hat man ja, Internet gab es ja dann schon langsam und habe dann mal durch Zufall herausgefunden, dass es die Möglichkeit gibt, das Gesicht zu feminisieren und dachte mir, mache ich.
Helen ist dann nach Thailand geflogen und hat sich einer großen kosmetischen Gesichtsoperation unterzogen. Die Chirurgen rundeten ihre Stirn ab, versetzten den Haaransatz, verkleinerten ihre Nase und hoben ihre Augenbrauen an. Nach 4 Wochen kehrte sie als ein anderer Mensch nach Deutschland zurück. Du bist dann also immer mehr zur Frau geworden, innerlich und vor allem auch äußerlich. Wie war das eigentlich für dein Umfeld, also für deine Freundinnen und Freunde? Zum Beispiel deine Freundin Steffi, die erinnert sich daran, wie es damals war, mit dir unterwegs zu sein.
Sie sagt zwar, sie hat das von außen nicht so gemerkt, die Blicke, die da kamen und so, aber wenn ich mit ihr unterwegs war, war das für mich schon eine Herausforderung. Und ich habe ja noch nicht mal in ihre Haut gesteckt. Ich bin ja nur nebenher gelaufen und trotzdem war das schon, ja, nicht ohne.
Das war Steffi, ne? Die hast ja.
Die gute Steffi, ja.
Ja, eine Freundin von dir.
Ja. Also das ist wirklich interessant, weil ich das tatsächlich nicht wahrgenommen habe. Es ist ja nicht nur das Gesicht, es ist ja die Körperhaltung, die Art und Weise, sich zu bewegen.
Hast du denn versucht, dich dann irgendwie anders zu bewegen, andere?
Ja, aber es sieht gekünstelt aus. Mhm. Also bis das verinnerlicht wird und jetzt ist es so, ich gehe und bewege mich, wie ich es richtig finde, teilweise vielleicht auch noch wirklich männlich orientiert und geprägt, weil das einfach meine Sozialisation ist. Die habe ich jetzt 45 Jahre hinter mir und das streift man nicht so einfach ab. Und warum sollen sie Frauen nicht auch so bewegen dürfen?
Mhm, stimmt. Sag mal, du bist aber noch weiter gegangen. Also diese Gesichts-OP war ja nicht das Einzige.
Genau, das war das Äußerliche. Das war das, genau. Die Akzeptanz in der Gesellschaft. Das war auch für mich gefühlt besser. Das war eine größere Akzeptanz.
Naja, aber es war ja noch nicht alles, ne? Du hast dann noch eine Geschlechtsangleichung vornehmen lassen.
Das war dann ein Jahr später. Also es war dann ein Prozess. Es brauchte noch 2 Jahre, um dann die Sache abzuschließen, also körperlich. Dann
was heißt denn das jetzt? Also hast du jetzt kein männliches Geschlechtsteil oder mehr? Darf ich das so fragen?
Ja, natürlich.
Okay, also dein Körper ist weiblich jetzt, oder wie?
Ich habe die OP ist in 2 Schritten verlaufen. Ich war dann 2-mal da, zur Vor- und Nach-OP. Und interessanterweise hatte ich immer noch jahrelang Träume, dass ich nur halb operiert worden wäre. Und dass das nicht sein kann und dass ich nicht vollkommen bin. Also ich war immer irritiert. Mein Traum war so, ich hatte noch einen Penis, aber die Hoden waren nicht mehr da. Und dabei war alles schon fertig. Mhm. Und dann war ich mal zum Hautscreening bei einer Hautärztin und dann haben wir ausgezogen und wurde gescreent quasi, ob da irgendwo Hautkrebs wäre. Und dann sagte sie, darf ich Sie mal was fragen? Ich sag, ja. Sie haben Ihre Schamlippen operieren lassen, die sind so groß, ne? Ich gucke die so an. Also sie hat überhaupt nicht in Frage gestellt, dass da jemand...
Dass du eine Frau bist, sozusagen. Genau. Ja. Nee. Ja.
Hat nur gesehen, da ist ein Narben, weil das Gewebe ist quasi zusammengenäht worden.
Ja.
Sagte ich, nee, das ist nicht ganz. Ich war mal ein Mann und das ist die Operation. Und auch meine Frauenärztin sagt einfach, das sieht man nicht, das ist ganz unauffällig. Ja. Die machen es richtig gut, ja.
Und das war doch dann auch nochmal so ein besonderer Schritt, oder? Wir haben jetzt das Optische, aber jetzt dann hast du ja wirklich so dieses, was du wolltest, diesen Körper einer Frau. Hat sich das damit eingestellt, oder?
Ja, nicht ganz. Also wie gesagt, es gab ja noch die psychische Ebene, die Pubertät lief ja noch weiter. Es war ja nicht gleich mit der OP auch beendet, leider. Und der Körper musste sich noch so ein bisschen erstmal arrangieren.
Ja, das glaube ich.
Mit der Umordnung.
Ja, klar.
Also ich habe keine Phantomschmerzen als solches, aber vielleicht in den Träumen so ein bisschen ausgelebt. Aber da musste auch der Körper und Geist noch mal ein Stück weg zusammenwachsen. Auch wenn der Geist sagt, jetzt ist alles richtig, heißt es ja noch lange nicht, dass sie gut miteinander kommunizieren.
Von Thomas wurdest du zu Helen Sophie.
Helen Sophie Marie.
Helen Sophie Marie. Wie kamst du auf den Namen?
Also ich glaube, das ist so meistens der Schritt von Transmenschen, dass sie sehr nah an dem bleiben, an dem Namen bleiben, den sie auch
mit dem sie aufgewachsen sind.
Also entweder vermännlichen oder verweiblichen, je nachdem. Und ich hatte da das Thema Tatjana. Und dann war ich auf einer Party und dann habe ich einen Mann kennengelernt. Wir haben uns unterhalten und so. Und dann sagte er, wie willst du denn später heißen? Und ich sagte dann Tatjana. Und dann sagte er, warum so hart? Und ich das erste Mal so, ich musste irgendwas mit Tee finden, ne? Mhm. Und dann sagt er, nee, das ist auch viel zu hart. Tatjana. Mhm. Und dann hat er mir mehrere Namen genannt, so 5 Stück. So der und der und die klingen weich. Und dann habe ich gedacht, hat er irgendwie recht. Und habe mich dann für Helen entschieden. Und dann hatte ich ja meine beiden Partnerinnen nach meiner zweiten Ehe und habe da auch eigentlich also die Wege haben sich getrennt und trotzdem war es mir wichtig, da einfach einen guten Kontakt zu haben. Und habe gesagt, möchtest du, oder beide habe ich dann gefragt, möchtest du dann meine Taufpatin sein? Und dann sagten sie, ja, was muss ich tun? Und dann sagte ich, ja, gib mir einen Namen. Und dann hat die eine gesagt, Marie. Und die andere dann, welcher Name ist denn schon vergeben? Ich sage ja, Helen und Marie. Ah, Sophie. Und so, dann dachte ich mir, okay, gut, dann ist das so. Und das ist ein Stück weg, ist das so ein bleibender Eindruck von den beiden. Worte schaffen Wirklichkeit. Und ich finde, es ist ein schön weicher, runder Gesamtname. Und ja, ich glaube, das hat mich auch noch ein Stück weg mehr zur Frau gemacht.
Ja, wir brauchten beide erstmal so ein bisschen Nervennahrung. Das ist ja auch harter Tobak, ne? Was Helen da alles auf sich genommen hat. Also ich wollte nur kurz Bescheid sagen, wundert euch nicht, wenn wir nebenher immer so ein bisschen Schokolade essen. Was macht für dich so aus deinem Blickwinkel Frau sein aus?
Das Schöne ist, Frauen haben mehr Handlungsspielraum. Man kann Rock anziehen, Pumps, das können Männer nicht. Aber ich kann genauso gut Arbeitsschuhe und einen Arbeitsoverall anziehen wie ein Mann oder Arbeitsklamotten. Ich werde dann teilweise, wenn ich so in diesem männlichen Habitus bin, also einen Arbeitsoverall anhabe und Arbeitsschuhe mit Stahlkappen, dann werde ich tatsächlich auch eher als Mann wahrgenommen. Mhm. Da nützen mir meine ganzen weiblichen Gesichtszüge nicht. Letztendlich kann ich da auf Erinnerungen und Ressourcen zurückgreifen, die das Bild Weiblichkeit total ausradieren für Leute, die mich wahrnehmen und sehen.
Aber der Thomas in dir, kann man das so sagen, von dem kann man ja vielleicht auch noch was mitnehmen, oder? Was?
Also der ist Bestandteil meiner Geschichte.
Ja.
Genau. Also ich habe vieles gelernt in der Zeit und vieles ist vielleicht auch hängen geblieben, von dem ich eher dachte, das wäre gut, wenn es weg wäre, aber es ist einfach da. Ne? Also meine Tochter sagte dann damals, als ich ihr mit dieser Thematik kam, sagte sie, das war eigentlich für mich unvorstellbar, weil du warst für mich das Bild von Männlichkeit. Es gab keinen männlicheren Mann als dich. Mhm. Ja, aber es war auch das Bild, was ich
gemacht
habe. Genau. Ich bin Radlader gefahren, ich habe
handwerklich
super drauf. Genau, ich habe alles selber gemacht, ich habe Lederrüstung gebaut, ich habe war Krieger, Ritter, ist ja von klein auf da mit diesem Rollenspiel auch groß geworden.
Was hat die denn gesagt, als sie dann 18 war und du hast ihr gesagt, so, ich bin.
Ja, sie musste erstmal damit klarkommen. Ja, und dann war Schweigen im Walde und ich hatte so eine Angst. Ich dachte, jetzt habe ich sie verloren. Sie ist einer der wichtigsten Menschen für mich, so, ne, ganz klar. Und sie brauchte einfach Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Der hat mir einen ganz tollen Brief geschrieben, da war so eine Zeile drin von, ja, und wenn ich dann später verheiratet bin und Kinder habe, dann wissen meine Kinder ganz normal, Helen ist eine Frau. Und haben wir auch kein Problem damit. Die Einzige, die ein Problem mit hat, bin ich. Also es ist doch mein Thema und nicht das Thema meiner Kinder. Und das reifte dann so nach und nach. Also sie ist unglaublich reflektiert, intelligent, bildhübsch. Und es reifte dann so nach und nach in ihr. Und jetzt, sie ist verheiratet und hat einen einjährigen Sohn. Und der hat natürlich dann auch einen Namen bekommen. Hieß ja Thomas Oskar Lothar. Und die haben den Oscar genommen. Ja, das war also sowas von liebevoll schmeichelhaft, ja. Und für sie ist ganz klar, Helen ist Oskars Oma. Später wird es vielleicht Thema werden und wird aufgeklärt.
Aber die wachsen ja heute auch ganz anders auf.
Ja,
muss man ja auch mal sagen. Ja. Ne? Das wird ihm nicht fremd sein, wenn er irgendwie ein bisschen älter ist.
Es ist eine Chance. Also die Menschen, die mit diesem Thema groß werden, also Kinder, und die haben eine andere Sicht auf die Welt. Ich glaube, die Möglichkeit zu sagen, ich kann das, was ich möchte, auch erreichen. Und ich gehe diesen Weg. Das ist so unvorstellbar und trotzdem gemacht. Also da ist Körper und Geist sind eine Einheit. Und ich denke nur, nein, der Körper ist einfach nur ein Schiff, ein Reisemittel, worauf der Geist, das Bewusstsein, die Seele, wie man es auch formuliert, sich auf den Weg gemacht hat. Und man kann, darf es auch wechseln. Und das macht eigentlich einen frei von gesellschaftlichen Strukturen. Also im Grunde genommen ist alles, was nicht vorstellbar wäre zu ändern, für mich änderbar. Das ist ein grundlegendes Ding. Wenn man erstmal diesen Weg gegangen ist, dann ist nichts gesetzt, dann ist nichts vorgegeben, wir glauben immer, unsere Gesellschaft hat so Werte und Normen. Nein, wir haben uns entschieden, dass es so ist und nicht, dass es so sein muss. Mhm. Und das ist nochmal deutlich geworden. Also ich glaube, deswegen möchte ich nochmal eine Lanze für Transmenschen brechen und sagen, das sind Menschen, die tun jeder Unternehmenskultur gut, weil sie tatsächlich hinterfragen und tatsächlich bereit sind, neue Wege zu gehen, wo andere noch nicht mal dran denken würden. Mhm. Weil sie einfach in ihrem Geist, was das betrifft, freier sind.
Mhm. Ich möchte dir noch ganz kurz eine Grußbotschaft vorspielen, weil ich finde, dass deine Freundin Conny ganz gut sagt, was für ein besonderer Mensch du bist.
Hallo, meine liebe Helen. Also, was dich so besonders macht, das ist einfach deine offene Art, auf Menschen zuzugehen. Und genau das ist es, was dich so liebenswürdig macht. Dein unendlich großes Herz.
Ja, das ist eigentlich, knüpft eigentlich an dem an, was wir gerade gesagt haben. Genau. Ne? Man kann Menschen einfach annehmen, so wie sie sind. Weil das ist ja das, was man sich selbst jahrelang am sehnlichsten gewünscht hat.
Und was uns alle jetzt freut, also du bist ja wieder in der Jugendhilfe aktiv heute, ja, ne? Und da ist das ja gar kein Thema mehr. Und du hast auch privat dein Glück gefunden.
Absolut.
Du wirst ja heiraten, ne?
Wir haben es noch nicht richtig.
Hast noch nicht gefragt.
Ich biete dir auch den
Raum dafür, sonst ist es nicht.
Anja, möchtest du mich heiraten? Nein, die Sache ist geklärt. Die Frage ist einfach die Umsetzung. Es ist halt einfach viel im Umbruch und ne, wir brauchen das nicht übers Knie brechen. Aber der Zeitpunkt wird kommen, das steht fest.
Du hast ja, nachdem du das alles durchlebt hast und diese ganze Umwandlung und alles, hast du einfach auch so viel angepackt. Du hast jetzt diese Beziehung, du hast den Job und du hast auch was gemacht, was für mich so ein schöner Schlusspunkt ist, dass du das gemacht hast. Du hast nämlich deinen Pilotenschein
gemacht. Ja, genau.
Das finde ich so den Hammer. Ja. Und ich weiß, was du gehört hast, als du hingefahren bist. Pass auf. So, jetzt haben wir dieses Bild, wie du da hinfährst und sagst, ja, jetzt mache ich den Pilotenschein. Ja, ja, war das so? Ja. Bist du angekommen jetzt als Helen?
Ja, voll und ganz. Es fehlt nur noch die Hochzeit.
Schön. Wir machen zum Schluss immer so ein, wir versuchen immer, das ist gar nicht so einfach immer nach der Zeit, aber sowas Zusammenfassendes zu haben. So ein AAA, also AAA für alles auf Anfang, wo wir sagen, so, das ist auf jeden Fall ein Gedanke, den ich noch mitgeben möchte. Und ich stelle mir das jetzt bei dir so vor, du hast so viel erlebt. Also das ist so ein riesiges Gepäckstück, was du mit dir rumträgst. Und hast es dann aber geschafft, wirklich diese neue Identität anzunehmen, das, was aus deinem Herzen herauskam, wirklich umzusetzen. Das hat eine wahnsinnige Kraft gekostet. Kannst du uns nochmal sowas mitgeben, vielleicht wodurch du das geschafft hast?
Ich denke, im Grunde genommen ist der erste Schritt, seinem Herz zu folgen und sich von dem frei zu machen, was andere einen erwarten. Die Chance zu haben, Beziehung ohne Knebel zu erleben, das passiert dann, wenn man es schafft, authentisch seinem Herz zu folgen.
Helen, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für alles, was du uns hier gesagt hast. Also, dass du das mit uns teilst.
Ich danke auch.
So, ihr Lieben, während wir jetzt uns noch ein paar Süßigkeiten reinschäffeln, die Helen und ich, wollte ich euch noch kurz Bescheid sagen, dass natürlich nächsten Donnerstag wieder eine neue Folge von Alles auf Anfang für euch in der ARD-Audiothek bereitsteht. Und wenn es irgendwas gibt, was ihr loswerden wollt, ob es Kritik ist, ob es eure eigene Geschichte ist oder irgendwas, also dann kontaktiert mich gern über die sozialen Medien. Ihr erreicht mich unter LinkedIn oder Instagram oder ihr schreibt eine Mail an allesaufanfang@ndr.de. Und wenn ihr in der Zwischenzeit noch Lust auf mehr Podcasts habt, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Guckt ihr euch auch manchmal zu Hause um und fragt euch, ob wirklich Aufräumen noch helfen kann oder gleich Brandrodung angesagt ist? Und beneidet ihr manchmal vielleicht auch Menschen, ach, die so Behälter besitzen, auf denen Etiketten mit Müsli kleben und dann ist da auch wirklich Müsli drin? Und habt ihr vielleicht auch diese eine Schublade, in der Batterien, Kassenzettel und eine alte Fusselrolle wohnen? Dann hört bitte unbedingt rein in die neue Folge vom Flexikon mit Steffi Banowski und Anne Radatz. Die sind zwar jetzt auch keine Ordnungsexpertinnen, aber haben eben die richtigen Leute gefragt. Professionelle Wohnraumorganizer, die bei Marie Kondo gelernt haben. Messi-Entrümpler, Tatortreiniger, die letzte Instanz in Sachen Ordnung sozusagen. Also, hört mal rein, ist ein echt hilfreicher Podcast und lustig ist er auch noch. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Tschüss, ihr Lieben.